kriegen das schon hin. Okay, danke. Gut, wir fangen nochmal an. Der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation ADF International, Paul Coleman, sagte vor einiger Zeit in einer Rede: Wer heute eine Zeitung aufschlägt, wird nicht umhinkommen, Folgendes festzustellen. Unsere Gesellschaft ist ökonomisch fragil, politisch instabil, moralisch dekadent und dazu noch zunehmend gespalten. Gerade die grassierende gesellschaftliche Spaltung ist keine große Überraschung angesichts der Uneinigkeit über die fundamentalen Prinzipien unseres Zusammenlebens. Wie recht er doch hat. Werte und Normen, grundlegende Eckpfeiler unserer Gesellschaft, die vor einigen Jahrzehnten noch als vollkommen normal und verbindlich für alle angesehen wurden, werden immer mehr aufgeweicht. Insbesondere das christliche Grundverständnis vom Wert jeden Lebens, der Würde des einzelnen Menschen und der Abhängigkeit von Gott ist in Auflösung begriffen. Unsere Welt steht Kopf. Die Auswirkungen dieser Entwicklung erleben wir Tag für Tag. Immer mehr Menschen laufen relativ ziellos durch ihr Leben, öffnen sich fragwürdigen Angeboten, die scheinbar Halt und Orientierung versprechen. Die diversen Kriege und Krisen, die wir miterleben müssen, tun das ihre dazu, dass die Menschen immer mehr verunsichert sind und die Gesellschaft destabilisiert. Es ist kein Wunder, dass Psychologen und Psychiater und Seelsorger einen Zulauf haben wie nie zuvor. Denn unsere Welt wird immer komplexer und wir suchen nach Antworten auf unsere Fragen. Wir wollen wissen, wohin unsere Reise geht, unser Lebensweg. Wir wollen Antworten auf die Fragen nach dem Woher und Wohin, nach dem Wie und Warum. Wir wollen einen Kompass für unser Leben. Der Schriftsteller Wolfgang Borchardt, der 1947 im Alter von 26 Jahren gestorben ist, hat in einem seiner Gedichte Folgendes geschrieben: Ich möchte Leuchtturm sein für Nacht und Wind, für Dorsch und Stint, für jedes Boot und bin doch selbst ein Schiff in Not. Er hatte die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erlebt. Er musste am Russlandfeldzug teilnehmen. Not und Gewalt, Betrug, Verrat und Lüge waren ihm sicherlich vertraut. Auch seine Welt stand Kopf und brachte mehr Fragen als Antworten hervor. Und in diesem Chaos wäre er gerne ein Leuchtturm für andere gewesen, ein Wegweiser in die richtige Richtung. Aber er konnte es nicht. Er hätte selber jemanden gebraucht. Weil er, wie wir alle, nicht der Held in der Geschichte dieser Welt war, nicht der Macher und der Gestalter. Wir hören es nicht gerne, aber wir sind tatsächlich nicht die, die alles in der Hand haben, die immer eine Lösung für jedes Problem kennen. Wir können viel, wir haben auch wirklich viel erreicht, das muss man auch mal so sagen. Aber wir müssen uns letztendlich immer wieder der Realität stellen, die uns zeigt, dass wir nicht in der Lage sind, uns und unsere Welt alleine zu gestalten, die Schöpfung zu bewahren, diese Welt zu einem Ort zu machen, der für alle Menschen ein Ort ist, der lebenswert und gut ist. Wir erleben es ja jetzt gerade wieder hautnah mit. Und daher brauchen wir von außen, von außerhalb unserer selbst Orientierung, einen Kompass oder einen Leuchtturm, der uns den Weg zu einem gelingenden Leben aufzeigt. Und den finden wir, auch wenn es in den Ohren vieler Menschen heute unpopulär oder auch altmodisch klingt, in der Bibel, in Gottes Wort. Gott hat uns und diese Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Und er ist der, der alle Fäden in der Hand hält. Er hat uns auch einen Kompass für unseren Lebensweg gegeben. Sein Wort, das wir in der Bibel immer wieder nachlesen können. Wir haben mit ihm einen Wegweiser für unser Leben und Antworten auf unsere Fragen. Eine dieser Antworten finden wir beim Propheten Micha. Micha gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Er war ein Zeitgenosse von Jesaja, aber auch von Amos und von Hosea. Die einen lebten im Südreich, die anderen im Nordreich Israels. Zeitlich können wir sie so ungefähr in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus einordnen. Das ist schon ziemlich lange her. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht fragen, was hat denn so ein alter Prophet uns heutzutage noch zu sagen? Ich behaupte, ziemlich viel. Denn die Zustände, die Verhältnisse damals unterscheiden sich gar nicht so sehr von denen, in denen wir heute leben müssen. Micha war von Gott berufen worden, die Sünden und Übertretungen seines Volkes, aber auch der anderen Völker aufzuzeigen, sie vor Gottes Gericht zu warnen. Und es hatte sich ziemlich viel angesammelt an Sünde und Übertretung. So viel, dass Micha sein Volk sogar als das charakterisiert, das das Böse liebt und das Gute hasst. Und wenn ich mich so in der Welt umschaue, dann fallen mir auch so manche Menschen ein, auf die diese Charakterisierung auch zutreffen könnte. Damals wie auch heute bei uns gab es große soziale Ungerechtigkeit im Land und dementsprechend viele Opfer der wirtschaftlich und politisch Mächtigen. Korruption, Gewalt, Betrug und Ausbeutung waren keine Fremdwörter. Und das galt nicht nur für den weltlichen Bereich. Auch im Religiösen war so manches im Argen. Auch dort gab es Korruption, falsche Prophetien gegen Geld. Es gab Priester, die sich dafür bezahlen ließen, dass sie das lehrten, was ihre Auftraggeber hören wollten. Und in allem beriefen sie sich auf Gott. Und er? Er schaute lange, lange zu, was sein Volk so tat. Er hatte Geduld. Er schickte seinen Propheten, der dem Volk Israel, aber auch den anderen Völkern in seinem Namen immer wieder zurief. Hört alle Völker, hört doch ihr Häupter Jakobs und ihr Anführer des Hauses Israel, hört doch, was der Herr sagt. Der Herr übte durch Micha heftige soziale, politische und kultische Kritik an Israel und den Völkern. Er drohte. Er kündigte Zerstörung und Gericht an. Aber er machte auch immer wieder umfassende Zusagen des Heils. Denn Gott will nicht die Vernichtung seines Volkes. Er will seine Reinigung und Erneuerung. Dafür muss es aber auf ihn hören, seine Botschaft hören, umkehren und sich erneuern lassen. Gleichzeitig können wir bei Micha nachlesen, dass Gott auch den Nationen, also den anderen Völkern der Erde, zu denen ja wir heute gehören, seinen Zorn und sein Gericht androht, wenn sie sich ihrerseits nicht auf seine Weisungen einlassen. Und das beinhaltet auch, dass sie sich nicht dazu verführen lassen, sich Israel gegenüber feindlich zu verhalten. Und diese Aussage bekommt eine erschreckende Aktualität, wenn wir uns anschauen, was gerade im Nahen Osten geschieht. Sicherlich müssen wir nicht jede Sache der Politik Israels für gut heißen. Aber wir wissen, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Es ist sein Augapfel, wie wir in Sacharja nachlesen können. Und wenn wir in die Geschichte unseres Volkes hineinschauen und den wachsenden Antisemitismus beobachten, stellt uns das alles vor eine große Herausforderung. Wir brauchen auch in dieser Hinsicht Gottes Wort und seine Weisung. Hören wir also auf das, was der Prophet Micha im Namen Gottes damals Israel und den Völkern zurief. Der Predigtvers ist ein recht bekannter Vers, der bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat. Er steht bei Micha im Kapitel 6, der Vers 8, und ich lese ihn in der Elberfelder Übersetzung. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Dieser Vers ist die Schlussantwort Gottes aus einem Streitgespräch zwischen ihm und seinem Volk in den vorausgegangenen Versen. Daran erinnert Gott sein Volk an seine Heilstaten, an wichtige Ereignisse in der Geschichte Israels. Und dann folgt dieser Vers 8 als Gottes Antwort auf unausgesprochene Vorwürfe, auf falsche Einstellungen hinsichtlich des Gottesdienstes. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Hier steht zwar eine passive Aussage, aber aus dem Zusammenhang ergibt sich wie selbstverständlich, dass es Gott ist, der hier redet. Gott hat etwas gesagt, Gott hat etwas gefordert, mitgeteilt. Und mit seiner Aussage schafft er eine Anrede für jeden Menschen. Eine Antwort, die klar ist, einprägsam und verständlich. Ein Kompass für unseren Lebensweg. Die Anrede Mensch macht deutlich, dass hier jeder Einzelne von uns gemeint ist. Jeder von uns kann mal seinen Namen hier in diesen Satz einsetzen und dann ungefähr so formulieren. Ich habe dir doch schon gesagt, Karl oder Klaus oder Elfriede, wie wir heißen. Ich habe dir doch schon gesagt, was gut ist. Gut für dich, aber auch für alle anderen Menschen auf dieser Erde. Das Gut, von dem Gott hier spricht, meint alles, was für uns Menschen in unserem zwischenmenschlichen Zusammensein und in unserem Verhältnis zu Gott gut ist. Was ein gutes Miteinander fördert, nützlich ist für unser Wohlergehen und unser Leben. Das alles hat Gott schon aufgezeigt, geoffenbart. Es ist für jeden, der hören will, da. Durch seine Gebote, durch die Worte der Propheten. Und für uns, die wir nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament haben, vor allem durch die Worte Jesu. Ich denke, dass selbst derjenige, der noch nie etwas von Gott gehört hat, der gar nicht weiß, dass es ihn gibt, tief in seinem Inneren eine Ahnung hat, ein inneres Wissen davon, was gut ist und was nicht. Dass auch sein Herz weiß, dass es mehr auf dieser Welt gibt als das, was wir mit unseren Augen sehen. Wir haben also keine Ausrede. Wir können nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, mir war nicht klar, was ich dazu beitragen kann, dass das Leben für meine Mitmenschen, für die Schöpfung gut wird. Mir war nicht bewusst, dass ich mich für meine Reden und Taten verantworten muss, dass das alles Auswirkungen hat. Es hat uns einer gesagt, seit Tausenden von Jahren. Und er hat eine Ahnung davon in unser Herz gelegt. Leider ist diese Ahnung immer mal wieder verschüttet oder auch beiseite geschoben worden. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie da ist, in jedem Menschen. Vor kurzem kam im Fernsehen ein Bericht über eine Frau, die sich selber als Systemsprengerin bezeichnet. Sie hatte eine Kindheit voller Gewalt und Vernachlässigung erfahren. Und dadurch hat sie ein sehr aggressives Verhalten entwickelt. Sie war kaum zu bändigen, sie flog aus jeder Einrichtung und jeder Schule. Bis sie irgendwann auf einen Erzieher stieß, der erkannte, dass hinter diesem Verhalten eine tiefe Sehnsucht nach Liebe und Annahme steckte und der es irgendwie schaffte, eine Verbindung zu ihr aufzubauen. Er konnte sie schließlich in einer Pflegefamilie unterbringen, die ihr half, den Weg ins Leben zu finden. Heute betreut diese Frau selber Jugendliche. Sie hat aufgrund ihrer Erfahrungen sehr viel Verständnis für sie und einen guten Draht für ihre Not und ihre Probleme. Sie weiß jetzt sehr gut, was gut ist und hilfreich für ein Miteinander unter uns Menschen. In ihrer Kindheit und in ihrer Jugend war es durch traumatische Erlebnisse verschüttet worden. Aber es war da und kam durch die Fürsorge und Liebe ihrer Betreuer wieder ans Licht. Nicht bei jedem Menschen, der viel Negatives erlebt, kommt es zu so einer positiven Wendung im Leben. Aber ich glaube trotzdem daran, dass jeder auf die eine oder andere Art weiß, was gut ist und was nicht. Und so lesen wir von Gottes Forderung, dass wir Recht üben und Güte lieben und mit ihm in Bescheidenheit oder auch Demut unterwegs sein sollen. Was heißt das jetzt konkret? Wie zeigt sich das im Jahre 2023? Was können wir hier für unser Leben mitnehmen, für unseren Alltag übertragen? Das Ganze ist ja schon vor gut 2700 Jahren gesprochen worden. Da ist zum einen diese Aufforderung, Recht zu üben. Eine für unsere modernen Ohren doch eher etwas ungewöhnliche Formulierung. Und es geht auch nicht rein um die Einhaltung von Recht und Gesetz, von Gottes Wort. Luther übersetzt ja diesen Teil des Verses auch mit Gottes Wort halten. Es geht auch darum, aber es geht vor allem um eine soziale Komponente. Gott möchte, dass die Armen und Unterdrückten, die Schwachen in der Gesellschaft zu ihrem Recht kommen, dass sie das bekommen, was ihnen zusteht. Er möchte, dass sich jeder von uns so verhält, dass eine gerechte Ordnung und ein gutes Leben für alle möglich ist. In seinem Wort hat er uns einen Leitfaden dafür gegeben. Es würde für ein gutes und gelingendes Miteinander reichen, wenn wir uns denn daran halten würden. Andere Gesetze wären dann gar nicht nötig. Dann hätten Ausbeutung in prekären Arbeitsverhältnissen, Unterdrückung von Frauen, Korruption keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Dann könnte jeder von seiner Arbeit leben und müsste nicht mehrere Jobs haben oder Aufstockung beantragen. Dann wären Menschenhandel und Prostitution Vergangenheit. Und die, die unsere Kleider nähen, würden auch gerecht dafür entlohnt werden. Und Kinder dürften zur Schule gehen und etwas lernen, anstatt mit ihrer Arbeit zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen zu müssen und ein Leben zu führen, das keiner von uns will. Auch wenn in unserem direkten Umfeld vielleicht das meiste, was ich jetzt aufgezählt habe, uns gar nicht so direkt betrifft, sind wir doch durch die Globalisierung und auch durch die sozialen Umwälzungen der vergangenen Jahre darin eingebunden. Die Not und Ungerechtigkeiten in dieser Welt sind groß und sie werden uns jeden Tag durch die Medien frei Haus geliefert. Leider sind unsere Einflussmöglichkeiten im politischen Bereich eher eingeschränkt, aber wir können in unserem Umfeld mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln immer etwas bewirken. Denn wie der Theologe Carl Truman sagte, ist es nicht die Aufgabe von Christen, über die Zeit, in der wir leben, zu jammern, sondern ihre Probleme zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Allein durch unser Einkaufsverhalten, indem wir zum Beispiel auf Fast Fashion verzichten oder auf ständige Bestellungen im Internet, indem wir regional und saisonal einkaufen, nehmen wir Einfluss auf unsere Umwelt. Und wer die Möglichkeiten hat, zum Beispiel ein Missionswerk zu unterstützen, der kann auch international tätig werden und viel bewirken. Wenn wir Gottes Wort als unseren Kompass hernehmen und ihn bitten, uns unsere Möglichkeiten aufzuzeigen, wird sicherlich jeder von uns etwas finden. Auch das Gebet für Menschen und für Aktionen hat eine große Bedeutung. Aber Recht üben ist noch nicht alles. Gott möchte eine Stufe weiter mit uns gehen. Wir sollen Güte lieben. Und das Wort, das hier mit Güte aus dem Hebräischen übersetzt wurde, beinhaltet in seinem ursprünglichen Sinn viel mehr als das, was wir heutzutage unter Güte verstehen. Es geht eher in die Richtung Solidarität. Und damit ist eine Verhaltensweise gemeint, die dem anderen mehr gibt als das, was ihm von Rechts wegen zusteht. Da handelt jemand aus einem inneren Antrieb heraus, wenn er Güte liebt. Er steht jemandem bei, über das normale Maß hinaus. Und mir sind dabei die vielen Menschen eingefallen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, die ihnen über das nötige Maß hinaus beistehen, Integration leben wollen und dabei oft über ihre Kräfte gehen. Oder die Mitarbeiter der Tafel, die Menschen mehr geben als das, was ihnen rechtlich zusteht, die aus einem inneren Antrieb heraus handeln, weil sie wissen, dass der andere das braucht. Sie opfern ihre Zeit und Kraft und Zuwendung für andere. Denn sie haben erkannt, dass der andere darauf angewiesen ist und sie erklären sich in gewisser Weise solidarisch mit ihm. Das alles, Recht üben und Güte lieben, ist in der dritten und letzten Forderung Gottes, bescheiden oder demütig mit ihm unterwegs zu sein, eingeschlossen. Dabei geht es nicht um ein unterwürfiges Laufen mit ihm, immer bewacht von ihm, vielleicht so von dem erhobenen Zeigefinger bedroht, dass Gott darauf achtet, dass wir bloß nichts verkehrt machen. Das Wort bescheiden oder, wie Luther sagt, demütig, kann man auch mit besonnen und klug übersetzen. So sollen wir mit Gott unterwegs sein, wir zusammen mit ihm. Gott möchte mit uns unseren Lebensweg gehen. Und wer das umsetzt, wer mit Gott unterwegs ist, wird in seinem Denken und Handeln im Laufe der Zeit so verändert, dass die beiden anderen Aufforderungen, Recht üben und Güte lieben, sich normalerweise automatisch ergeben. Denn wenn wir Gottes Ansinnen, seine Wünsche zu unseren machen, werden sie unsere. Dann ist es uns wichtig, dass der andere zu seinem Recht kommt, dass Schwache unterstützt werden, dass Ausbeutung, Korruption und Betrug keine Chance mehr bei uns haben. Gott wünscht sich, dass wir so denken und handeln. Er sucht eine solche Einstellung bei uns. Hier in unserem Predigttext steht, Gott fordert. Im Hintergrund steht aber ein hebräisches Wort für suchen. Und so können wir sagen, dass Gott diese drei Dinge bei uns sucht, dass er unterwegs zu uns ist. Er macht sich quasi auf den Weg zu uns, bewegt sich zu uns hin. Er sucht Menschen, die sich mit hineinnehmen lassen in seine Absichten, damit ein menschenwürdiges Leben für alle möglich ist. Denn diese Welt ist so schön, er hat sie so gut geschaffen. Und wir sind aufgefordert, daran mitzuwirken, dass sie ein guter Ort für alle ist. Lassen wir uns doch rufen und suchen. Machen wir uns auf, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, an seiner Hand. Er hat für jeden von uns einen Platz und einen Plan, an dem wir mitwirken, mitarbeiten und mitbeten können, damit Menschen etwas von seiner Liebe spüren, von seiner Sehnsucht nach ihnen. Denn Gott gibt niemanden auf. Es ist nach wie vor sein Anliegen, dass alle Menschen ihn kennenlernen und gerettet werden. Sein Suchen findet seine höchste Ausdrucksform in der Menschwerdung Jesu Christi. Jesus kam in unsere Welt, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er ist Gottes Suchtrupp in Person. Und er hat Gottes Forderungen, die er durch Micha hat formulieren lassen, zusammengefasst in dem einen Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen, es immer mehr verinnerlichen, dann wird es uns ein leichtes sein, dort, wo wir können, Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit unserem Gott. Dann haben wir einen Kompass für unser Leben und eine Chance, den Wunsch von Wolfgang Borchert ein wenig für den einen oder anderen in die Tat umzusetzen. Ich möchte Leuchtturm sein. Amen.